Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön mal wieder hier bei Ihnen, bei euch zu sein, um mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich hoffe, ich kann beim Du bleiben, dass ich nicht immer zwischen Ihnen, Sie und dem Du hin und her pendeln muss. Wir haben in diesem Jahr eine Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob ihr auch mit den Jahreslosungen arbeitet aus dem Alten Testament. Da heißt es, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und wir als Gemeinde haben uns mal gefragt, ja, wie sieht das eigentlich aus? Was haben wir darunter zu verstehen, dass Gott ein tröstender Gott ist, wenn er sogar dieses Bild gebraucht, um etwas deutlich zu machen? Wir haben dann eine Predigtreihe gehabt und eine dieser Predigten aus dieser Predigtreihe habe ich für uns heute mitgebracht. Wir haben diese Predigtreihe überschrieben, ein Gott, der sich um uns kümmert und dann, indem er verschiedene Dinge tut, indem er uns zum Beispiel rettet oder aber eben heute, wir können vielleicht schon die Präsentation einblenden, ein Gott, der sich um uns kümmert, indem er uns seinen Geist gibt. Das ist eine Art, wie Gott seine Liebe zu uns zeigt, wie er uns deutlich macht, dass er es gut mit uns meint, dass er kein ferner Gott ist, sondern sehr nah ist. Ich glaube, wir kennen alle Situationen in unserem Leben, wo wir uns schon fragen, ja, wie kann eigentlich ein Leben nach Gottes Maßstäben, ein Leben nach Gottes Willen, das wir ja gerne führen wollen als Christen, wie kann das denn gelingen? Wir merken zu oft, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wir merken immer wieder, dass Versuchung Teil unseres Lebens ist. Oder spreche ich dann nur für mich? Ich denke, das wird euch auch so gehen. Dass wir immer noch mit dem Fleisch, mit unserem alten Leben zu tun haben. Und das ist ja im Text gerade auch sehr deutlich angeklungen. Dieser Kampf, den Paulus eigentlich im Galaterbrief noch wesentlich deutlicher beschreibt. Ein Kampf, der in uns stattfindet, zwischen auf der einen Seite das Wirken des Geistes Gottes, der uns eben die Kraft und Fähigkeit gibt, so zu leben, wie Gott es möchte, Versuchungen nicht nachzugeben, und auf der anderen Seite eben doch die Fähigkeit, zur Sünde immer noch Ja zu sagen, auch wenn wir nach Paulus Römer 6 der Sünde gestorben sind. Das ist das Dilemma, in dem wir als Kinder Gottes hier immer noch leben. Aber es gibt gute Nachricht. Gott hat uns nicht alleine gelassen, sondern seinen Geist gegeben. Bevor wir in unseren Predigtext einsteigen, möchte ich allerdings noch auf einen ganz wichtigen und interessanten Aspekt aufmerksam machen. Wenn wir den alttestamentlichen Vers uns nochmal vergegenwärtigen, dann gehen wir vielleicht, wenn wir jetzt die Dreieinigkeit Gottes mal unterteilen, da wird vielleicht der Vater sprechen, der plötzlich das Bild der Mutter annimmt. Ja, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und dann gibt es einen ganz interessanten Text im Neuen Testament, Lukas 2, Vers 25. Die Geschichte ist, glaube ich, euch bekannt. Jesus ist geboren und seine Eltern bringen ihn zum Tempel. Und dort wartet Simeon, ein alter Mann. Und je nach Übersetzung, ihr könnt das gerne zu Hause mal nachverfolgen, wer möchte, kann auch gerne jetzt mal reinschlagen, Lukas 2, 25, da heißt es, und Simeon wartete auf etwas. Auf was wartete er denn? Auf den Trost Israels. Und als er dann den kleinen Säugling Jesus in den Armen hält, dann sagt er zu Gott, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, denn meine Augen haben dein Heil, haben den Messias gesehen. Hier wird Jesus als Trost Israels bezeichnet. Also der Vater tröstet und sagt, ich will euch trösten, wie eine seine Mutter tröstet. Und jetzt merken wir auch, der Sohn wird hier beschrieben als Trost für Israel und wir wissen nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ja, was ist denn mit dem Heiligen Geist? Und da eine Folie bitte weiterschalten, habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium, aus den Abschiedsreden Jesu. Können wir eine Folie weiter haben? Da sagt Jesus zu seinen erschrockenen und bestürzten und traurigen Jüngern, die noch gar nicht so richtig realisieren wollen, was Jesus gerade gesagt hat, dass er nämlich zurück zum Vater gehen wird. Und dann sagt er ihnen, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Und jetzt bitte eine Folie weiter. Im Griechischen steht hier für Beistand das Wort Parakletos. Man kann es als Beistand übersetzen, wie es manche Übersetzungen machen. Man kann es auch als Anwalt übersetzen. Oder, ich glaube, die Luther-Übersetzung übersetzt Tröster. Was sagt Jesus seinen Jüngern hier? Ich will euch einen anderen Tröster senden, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und die wörtliche Übersetzung bedeutet eigentlich, es ist derjenige, der zur Hilfe herbeieilt. Das ist der Tröster. Also hier merken wir, der dreieinige Gott ist es, der uns mit seinem Trost entgegenkommt, der uns trösten möchte, der weiß, wie es uns geht. Finde ich vielleicht ganz hilfreich, das eben am Anfang uns nochmal vor Augen zu stellen. Also, der Vater, der Sohn und auch der Heilige Geist werden hier oder ihnen wird hier die Funktion des Tröstens zugeordnet. Und dieser Trost ist den Jüngern dann ja auch zuteil geworden. An Pfingsten, Apostelgeschichte 2, wird das beschrieben, wo eben der Heilige Geist in ihr Leben in ganz besonderer Weise hineintrat und sie in seiner Kraft dann eben auch ganz freimütig das Evangelium anderen Menschen erzählen konnten und Gemeinde Jesu entstand. Und diese Tatsache wollen wir nun auch im Licht von Römer 8 betrachten. Die nächste Folie bitte. Und wir wollen in die Vergangenheit kurz schauen, in die Gegenwart und in die Zukunft. Zunächst einmal, was für ein Trost. Unsere Vergangenheit ist geklärt. Habt ihr auch, als der Text vorgelesen wurde, am Anfang bei den ersten Worten innerlich gejubelt und gedankt? Der nachfolgende Text ist ja doch ein bisschen beschwerlich, wo immer wieder die fleischliche Natur beschrieben wird. Aber am Anfang, wie Paulus hier in unseren Text einsteigt, ich habe die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein! Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Was ist das denn für eine fantastische Aussage? Wenn du Jesus Christus angehörst, wenn du sein stellvertretendes Leiden, sein Sterben am Kreuz von Golgatha für dich persönlich in Anspruch genommen hast, wenn du weißt, dort sind mir meine Schuld, meine Sünden vergeben worden. Dann kommt keine Verurteilung mehr auf dich zu. Egal, was der Teufel dir da noch einreden will, egal, was Versuchungssituationen, die mit Sicherheit auch noch kommen werden, vielleicht in der kommenden Woche schon, die können daran nichts ändern. Die Vergangenheit, die Schuldfrage ist ein für alle Mal geklärt. Was für eine Nachricht. Ist das nicht Trost? Ist das nicht etwas, was uns ermutigen und aufbauen sollte, damit wir unsere Kräfte und unsere Ressourcen einfach auf anderes konzentrieren? Mit Jesus zu leben, sein Wort weiterzugeben, uns an dem zu freuen, was er uns gibt und die Gaben, die er uns gibt, einzusetzen, damit andere Menschen gesegnet werden, damit andere Menschen errettet werden. Die Schuldfrage, die ist geklärt. Und der Heilige Geist hat unter anderem mit dafür gesorgt, nämlich an unserer Errettung ist auch der dreieinige Gott beteiligt gewesen. Der Vater, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und der Heilige Geist, der uns dafür die Augen geöffnet hat, der uns Glauben geschenkt hat. Menschen, die von Gott gerettet wurden, sind vom Fluch der Sünde befreit und damit eben auch vom Strafgericht Gottes. Das Wort Verdammnis ist hier genau das Gegenteil von Rechtfertigung. Beides juristische Begriffe. Aber wir dürfen wissen, die Schuldfrage ist geklärt, wenn wir Vergebung erlebt und angenommen haben. Wir haben eine neue Stellung. Paulus beschreibt das in anderen Briefen so deutlich, wir sind in Christus. Und diese ersten Verse machen also deutlich, dass auch der Geist hier Anteil an unserer Errettung hatte. Hier stehen sich, wenn man es ganz vereinfacht ausdrückt, in den ersten vier Versen Evangelium und Gesetz Gottes gegenüber. Das Gesetz konnte uns nicht retten und wir konnten es nicht halten. Unsere sündige Natur war und ist nicht fähig, danach zu handeln. Das greift Paulus in Vers 7 nochmal ganz eindeutig auf. Und das haben wir alle erlebt, bevor wir uns bekehrt haben, dass das nicht möglich war. Wir konnten vielleicht ein bisschen human reagieren. Wir konnten vielleicht ein Stück weit moralisch leben. Wir haben nicht gleich Banken überfallen oder Ehebruch begangen oder was auch immer. Und trotzdem, als wir noch unter dem Gericht Gottes standen, haben wir im Grunde genommen unser eigenes Ding durchgezogen. Ich möchte eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen, wo mir das so deutlich geworden ist. Auch die, ja, wie der Heilige Geist auch sehr sehr mitfühlend mit einem Menschen umgeht. Stellt euch mal vor, am Tag eurer Bekehrung hätte der Heilige Geist euch wie einem Kinofilm gleich alle Sünden eures Lebens vor Augen geführt. Das hätte, glaube ich, keiner von uns ausgehalten. Wir haben vielleicht, der ein oder andere, bei mir war es zumindest so, das, was mir an konkreter Schuld klar geworden ist, in diesem Moment, wo der Heilige Geist mich zum Thron Gottes geführt hat, mich auf die Knie gebracht hat, da habe ich ein paar Dinge, die mir ganz bewusst klar waren, die habe ich ihm bekannt, aber ich wusste, meine komplette Schuld ist mir vergeben. Ich wurde ein neuer Mensch. Aber wisst ihr, was dann in den nächsten Jahren passiert ist? Und vielleicht können das manche von euch bestätigen. Dann lebt man so ein paar Jahre sein Christsein und plötzlich sagt der Heilige Geist, so, jetzt ist es Zeit, dem Georg mal noch mal so ein paar Sachen aufzuzeigen, die er eigentlich noch in Ordnung bringen muss. Vor Gott war diese Schuld geklärt. Aber hier war vielleicht noch auf der horizontalen Ebene, auf der menschlichen Ebene Dinge zu klären. Das hätte er mir ja auch gleich an meinem Bekehrungstag deutlich machen müssen. Aber das wäre wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zu viel für mich gewesen. Folgendes ist passiert. Ich war damals noch beim Bundesgrenzschutz, war also Polizeibeamter. Das ist nicht unwichtig zu betonen bei der Geschichte, die jetzt kommt. Ich war in Hünfeld stationiert und habe da auch einen relativ großen Freundeskreis gehabt. Es war Winter, ich war ein paar Mädels besuchen und war abends auf der Heimreise. Es war eine kurvige Strecke und es hatte wohl angefangen zu frieren. Auf dieser kurvigen Strecke werde ich noch überholt von einem Wagen und der fährt locker die Kurven darunter und scheint auch nichts passiert zu sein. In der nächsten Kurve haut es mich gleich raus. Ich konnte noch gegensteuern. Kam Gott sei Dank kein Wagen mehr entgegen, aber ich habe mit meinem Heck die Leitplanke touchiert. Angehalten, erstmal völlig fertig. In der Leitplanke eine ordentliche Delle. Bei meinem Auto, ja, ein bisschen Schaden, aber nicht so viel. Was habe ich gemacht? Ich war Polizeibeamter. Allerdings zu der Zeit noch kein Christ. Ich bin nach Hause gefahren. Fahrerflucht begangen. Ich habe den Schaden nicht gemeldet, aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt die nächsten Tage. Jeden Tag die Zeitung aufgeschlagen, ob irgendwo ein flüchtiger Unfallfahrer gesucht wird, dessen Wagen folgende Farbe haben muss, weil die Farbe war an der Leitplanke ordentlich zu sehen. Ist nichts passiert. Wochen vergingen ins Land, Monate, ich wurde ruhiger. Und irgendwann war die Sache vergessen. Und im Laufe der Zeit kam ich zum Glauben. Aber der Heilige Geist hat mir das nicht gleich gezeigt. So, Georg, jetzt erstmal hier Dinge in Ordnung bringen. Ich weiß nicht, ob es ein Jahr später war. Irgendwann aus heiterem Himmel fiel mir diese Szene ein. Und der Heilige Geist sagte, Georg, das stimmt zwar, Römer 8,1, aber wäre es nicht dran, das jetzt in Ordnung zu bringen, dies selber anzeigen zu gehen? Ich habe noch ein bisschen mit dem Heiligen Geist gekämpft, aber ich wusste im Grunde genommen, ich habe keine Chance, wenn ich wirklich Frieden im Herzen wieder haben will. Habe mich in mein Auto gesetzt und bin nach Hünfeld gefahren, das waren 270 Kilometer, sehr anstrengende 270 Kilometer, und bin da zur Polizei gefahren und habe mich da selber angezeigt. Der Polizeibeamte, der wollte die Anzeige erst gar nicht aufnehmen, der dachte, ich bin ein bisschen bescheuert. Wie kommt da jemand nach Jahren auf so eine verrückte Idee, sich selber anzuzeigen? Ich habe aber dann darauf bestanden, er hat das dann gemacht und gesagt, ja, Sie werden dann in den nächsten Tagen oder Wochen Post bekommen. Und die bekam ich auch. Ich bin ganz schön wackelig in die Polizeistation reingegangen, aber man kann das nicht beschreiben, wie ich da rausgegangen bin. Das war so eine Erleichterung. Der Frieden, der in meinem Herzen war, die Freude. Und es war ganz egal, was jetzt kommen würde. Ich habe damit gerechnet, ich bekomme eine Anzeige, ich muss zumindest diesen Schaden zahlen. Und was kam? Allerdings beruft euch bitte jetzt Gott gegenüber nicht darauf, wenn ihr mal eine ähnliche Situation habt. Es kam ein Schreiben vom Amtsgericht, Verfahren eingestellt. Null. Ich musste nichts zahlen. Es gab noch ein paar Dinge, nicht ganz so schwerwiegend wie dieser Unfall, aber wo der Heilige Geist dann auch so in meinem Leben als Christen an irgendeinem Tag plötzlich kling, ging so ein Bild auf und ich wusste, ja, ich habe mal wieder einen Gang anzutreten zu einem anderen Menschen, Dinge in Ordnung bringen. Aber da merken wir eben, wie hautnah Gott da ist und wie der Heilige Geist nicht nur uns in so ein Dilemma führt, sondern wie er mit seinem Trost da ist und uns begleitet. Er sagt, die Vergangenheit, die ist geklärt. Die Schuldfrage, die ist geklärt. Aber ich helfe dir jetzt noch ein paar Dinge in Ordnung zu bringen. Und ich möchte euch wünschen, dass wenn der Heilige Geist das in eurem Leben tut, geht dem nach. Es führt zu Wachstum im Glauben. Und der Heilige Geist geht mit. Er lässt euch da nicht hängen. Er schenkt euch Dinge in Ordnung zu bringen. Also, durch den Glauben an ihn, an Jesus, erhalten Gläubige Gottes Gerechtigkeit. Die Forderungen des Gesetzes sind in Christus erfüllt. Wir sind frei und unsere sündige Vergangenheit geklärt. Und das ist ein starker Trost, wie ich finde. Gehen wir mal weiter. Die nächste Folie bitte. Was für ein Trost in unserem gegenwärtigen Leben erfahren wir den Beistand des Heiligen Geistes. Das Beispiel, was ich eben erzählt habe, war ja so etwas, was noch aus der Vergangenheit, aus meiner alten Vergangenheit kam, aber eben auch in der Gegenwart, wo ich schon als Christ gelebt habe und der Heilige Geist gewirkt hat. Was in den Versen 4b bis 16 ganz interessant ist, ist, dass Paulus den Geist als ganz starke Argumentation verwendet. In den Kapiteln 1 bis 7 kam der Heilige Geist einmal vor. Kapitel 1, Vers 4. Aber in Kapitel 8, in unserem Text, natürlich auch noch in den Texten, in den Versen danach, fast 20 Mal. Also das muss beim Lesen auffallen. Das kann man nicht einfach überlesen. Das ist ein Kapitel, wo Paulus ganz deutlich etwas uns über den Heiligen Geist lehren und weitergeben möchte. Aber wie sieht sein Beistand denn im Alltag unseres Lebens mit Jesus, wie sieht sein Trost denn jetzt konkret aus? Und da will ich jetzt nicht exegetisch den Text euch in allem Einzelnen auslegen, aber vielleicht mal so ein paar Dinge herausarbeiten. Die nächste Folie bitte. Zunächst einmal, er befähigt uns zu einem Leben, das Gott ehrt. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, da wird ein Prozess der Gesinnungsänderung in Gang gesetzt. Römer 12 lässt grüßen. Ja? Nicht mehr gleich denken, wie die Welt denkt. Plötzlich fängt man an, eigene Denkweisen zu hinterfragen. Weil Gottes Wort was ganz anderes lehrt und sagt, als wie man bis jetzt immer so gelebt hat, gedacht hat, weil es alle so gedacht oder gemacht haben. So, und plötzlich fängt es an, dass der Heilige Geist uns auf Bibelworte führt, dass er uns das Herz öffnet in Predigten, in Jugendstunden, in Konferenzen, beim persönlichen Bibellesen, dass er Gottes Wort quasi übersetzt in unseren Alltag. Plötzlich frage ich, was will Gott? Was macht mir sein Geist über ihn, aber auch über mein Leben klar? Und ich merke plötzlich, wie ich Freude beim Bibellesen habe. Wie ich manchmal, ich muss gestehen, nicht immer, aber doch immer wieder auch mich freue und es kaum abwarten kann, wieder Zeit und Ruhe zu nehmen, um sein Wort zu lesen und zu studieren. Wo plötzlich ich erleben darf, dass geistliches Verständnis wächst. Diesen Geburtstagsvers, der heute weitergegeben worden ist, wo wir plötzlich merken, ja, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn wir in ihm sind und uns mit ihm beschäftigen, dann werden diese Schätze offenbar. Wir merken ein Leben der Dankbarkeit, der Zufriedenheit. Wir merken, dass die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, dass sie in uns wächst, sich entfaltet. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Frieden, Sanftmut, Geduld. Wir merken, hier ist Gottes Geist am Werk. Und er möchte uns befähigen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Der Heilige Geist ist niemals jemand, der sich selber in den Mittelpunkt stellt, sondern er zeigt auf Jesus. Er führt uns immer wieder neu hin, unsere Blickrichtung zu korrigieren, weg von den Sorgen, weg von den Nöten, hin auf ihn. Und noch etwas macht unser Text klar: Gottes Geist befähigt uns zu solch einem Leben, weil er uns die Kraft dazu gibt, der Sünde und unserer alten Natur zu widerstehen. Ich habe am Anfang schon gesagt, der Geist Gottes und unser Fleisch, unsere sündige Natur, die liegen im Kampf miteinander. Und wenn wir in diesem Kampf auf uns und unsere Kraft gestellt wären, dann hätten wir keine Chance. Und wir erleben das auch an manchen Stellen, wo wir denken, jetzt sind wir so weit, jetzt kommen wir irgendwie glaubensstark aus irgendeiner Konferenz oder aus irgendeiner Freizeit zurück. Und ruckzuck merken wir, wie wir wieder auf der Nase liegen, weil wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen haben und nicht auf die Gnade und auf die Kraft Gottes. Wir werden bis zu unserem Sterben auf die Gnade Gottes angewiesen bleiben. Glaubt mir das. Wir kommen nicht irgendwann in unserem Leben hier auf Erden zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen können, so, jetzt haben wir es. Immer wieder neu brauchen wir die Gnade Gottes, brauchen wir seine Kraft, aber die er uns durch seinen Geist zur Verfügung stellen möchte. Sie ist da. Gottes Geist wirkt in und durch uns. Er ist es, der uns Kraft zum Sieg über unsere sündige Natur schenkt. Das heißt, wie John MacArthur es an einer Stelle beschreibt, er stattet uns mit Energie und Vollmacht aus, um unsere Sünden beständig und fortschreitend zu töten. Als Mittel benutzt er dazu unseren Glaubensgehorsam gegenüber den einfachen Geboten der Bibel. Darin liegt im Grunde genommen das ganze Geheimnis. Das, was wir in seinem Wort erkennen und für uns klar ist, das auch zu tun. Darum geht es. Es geht nicht darum, irgendwie geisterfüllter zu werden auf irgendeine mystische Art. Wenn Paulus davon spricht, lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes, dann will er im Grunde genommen, ich sage es mal sehr vereinfacht, nichts anderes sagen, seid seinem Wort gehorsam, setzt es um in die Tat. Und dann ist dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist automatisch da. Weil das ist ja gerade sein Anliegen, seine Gebote ernst zu nehmen, sie umzusetzen in die Tat. Der Heilige Geist gibt uns Widerstandskraft. Er ist doch der, wenn wir uns zurückerinnern, der uns zur Hilfe herbeieilt. Er weist auch auf Gefahren hin. Er sagt uns vielleicht, je nachdem, aus welchen Kreisen wir kommen, du, da gibt es eine Gruppe von Menschen, mit denen warst du früher viel zusammen, aber du weißt, die haben dir nicht gut getan. Und die werden dir auch jetzt als Kind Gottes nicht gut tun. Es ist nicht hilfreich, immer wieder weiter sich mit ihnen zu treffen. Der Teufel kennt ja unsere Schwachpunkte und Macken. Er weiß, wo er ansetzen muss bei uns, ja. Und im Grunde genommen, so manche unserer Schwachstellen wissen wir mittlerweile auch. Der Heilige Geist würde bei mir nicht mit Zigaretten anfangen. Der Heilige Geist, sage ich schon, der Teufel würde gar nicht mit Zigaretten bei mir anfangen. Da weiß er von vornherein, keine Chance, interessiert mich nicht, juckt mich überhaupt nicht. Ich habe in meinem Leben 5 Stück geraucht, auf einem Zeitraum von einem halben Jahr, und die erste hat noch am besten geschmeckt, also keine Chance. Aber der Satan, der weiß andere Schwachpunkte in meinem Leben. Und ich weiß die mittlerweile auch. Und da kann ich ansetzen, da Strategien zu entwickeln mit Gottes Geist, mit seiner Hilfe, gewissen Dingen aus dem Weg zu gehen, gewisse Gefahrenbereiche von vornherein zu vermeiden, um es gar nicht es zu diesen Versuchungssituationen kommen zu lassen. Und ich glaube, bei dir, in deinem Leben wird das nicht viel anders sein. Der Heilige Geist deckt Sünde auf, ja, so wie ich eben beschrieben habe. Das ist ja auch gut so. Und da, wo Menschen Jesus noch nicht kennen, deckt er ihre Sünde auf und führt sie ans Kreuz. Deckt nicht nur die Sünde auf, brutal, und lässt die Menschen dann da stehen, sondern er zeigt ihnen die Hilfe, die Vergebung, den Neuanfang. Und der Heilige Geist hilft auch im Leiden. Wir haben eben schon die verfolgten Geschwister weltweit erwähnt, die sich jetzt nicht zum Gottesdienst so einfach treffen können, wie wir hier in Freiheit, im Frieden, die viel Gewalt, Unterdrückung, Verfolgung erleiden müssen, die teilweise traumatisiert sind. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Menschen und viele Zeugnisse von diesen Menschen berichten das auch, dass sie in ganz besonderer Weise die Gegenwart und den Trost des Heiligen Geistes erleben. Er ist gegenwärtig im Leiden. Und das dürfen wir auch erfahren, da wo Gott uns in solche Situationen hineinführt. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns von ihm immer wieder neu erfüllen und bestimmen lassen. Zu einem Leben, das Gott ehrt. Die nächste Folie bitte. In unserem Text finden wir auch die Erfahrung seiner beständigen Gegenwart. Das drückt Paulus ganz deutlich aus in diesem relativ kurzen Abschnitt. Er erinnert an das, was Jesus bereits seinen Jüngern versprochen hat. Dieser Geist nimmt Wohnung in euch, dauerhaft. Schauen wir nochmal in unseren Text rein, Verse 9 und 11. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Daran erinnert er seine Briefempfänger. Und dann Vers 11, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Zweimal erinnert er seine Briefempfänger daran. Überleg doch mal, das, was Jesus seinen Jüngern damals versprochen hat, ist Wirklichkeit geworden, selbst in deinem eigenen Leben, wenn du mit Jesus lebst, wenn er dein Herr ist. Der Tröster ist da. Er ist allgegenwärtig. Übrigens, wenn wir hier mal kurz einen Exkurs reinschieben, die Erfahrung seiner beständigen Gegenwart. Und wenn wir uns noch mal vor Augen halten, der Heilige Geist wird als Tröster beschrieben, als jemanden, der zur Hilfe eilt. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der das manchmal noch wesentlich mehr in unseren Alltag runterbricht. Auch dazu vielleicht ein Beispiel. Und ich glaube, wir könnten anschließend eine Zeugnisrunde machen, wo fast jeder von uns diesbezüglich etwas beschreiben könnte. Wie sieht denn dieser Trost unter anderem konkret in unserem Leben aus, indem er andere Menschen gebraucht? Ich kann mich an eine Situation erinnern, wir waren gerade dabei, in der Bibelschule Brake zu starten und haben unsere Wohnung, ich war damals schon verheiratet, wir hatten unseren ersten Sohn schon, unsere Wohnung herzurichten. Haben in Bibelschulnähe eine schöne Wohnung bekommen. Das Problem war nur, die musste halt noch renoviert werden. Renovieren ist nicht so mein Ding. Da bin ich froh, dass Gott mir meine Frau zur Seite gestellt hat. Die ist die praktischere von uns beiden. Aber da waren wir beide ganz schön überfordert. Unser Sohnemann war bei meiner Mutter. Das war schon mal gut. Und wir waren dann da und wollten in den Zimmern erstmal die Tapete abkratzen. Wahrscheinlich die Vormieter immer wieder schön drüber tapeziert, es waren mehrere Tapeten übereinander, ganz dünne, und wir waren dann mit unseren Schabern dazu gange. Nach einer Stunde hatte ich vielleicht so ein Teil abbekommen, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber es war sehr mühselig und sehr demotivierend, entmutigend. Da das sowieso nicht meine Lieblingsaufgabe ist, das kam dann noch hinzu, also ich hätte am liebsten alles hingeworfen, aber nützt ja nichts. Wir mussten ja fertig werden. Meine Frau kam aber auch nicht viel besser voran. So die Tipps und Tricks, die hat sie zu der Zeit auch noch nicht so drauf gehabt. Wir waren beide fertig mit der Welt. Und wir wussten, das ist erst das erste Zimmer. Es waren ein paar Stunden vergangen. Wir haben uns weiter abgemüht. Und dann wurde es meiner Frau zu bunt und sie hat ihren Bruder angerufen. Und einige Stunden später kam er, hat den Schwiegervater noch mitgebracht. Und die haben dann ein paar Tricks gehabt, so mit Einweichen und all diese Sachen. Da waren wir früher noch nicht so schlau. Und es war zwar immer noch ein mühseliges Geschäft, aber es ging doch wesentlich und bedeutend schneller. In dem Moment war ich zwar total dankbar und ermutigt, aber im Grunde genommen erst zur Vorbereitung zu einer Predigt wie dieser ist mir noch mal im Nachhinein klar geworden, was da für ein geistlicher Prozess geschehen ist. Da hat Gott uns Menschen geschickt, sie sind uns zur Hilfe herbeigeeilt, sie haben uns getröstet. Das war ihr Dienst und das war das, was wir empfunden haben. Wir haben in dem Moment nicht irgendwie gedacht, das ist jetzt ein geistliches Erlebnis, aber wenn man es nochmal sich bewusst macht, hier gebraucht Gott andere Menschen, die anderen zur Hilfe herbeieilen und sie damit trösten. Also der Heilige Geist macht nicht alles alleine, sage ich jetzt mal, sondern er gebraucht dich, er gebraucht mich, um andere zu trösten. Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, dass er andere Menschen gebraucht hat für dein Leben, um dir Trost zu sein, um dir herbeizueilen und dich zu trösten. Also ein ganz interessanter Gedanke. Wir wollen also jetzt nicht alle Verantwortung heute nach dem Gottesdienst auf den Heiligen Geist ablegen und ganz erbaut und erfreut nach Hause fahren über das Geschenk des Heiligen Geistes. Das sollen wir auch. Aber vielleicht hilft es uns auch zu überlegen, wie kann Gott das runterbrechen in unser Leben? Und wie will er durch seine beständige Gegenwart in unserem Leben uns gebrauchen, um auch für andere Menschen Hilfe und Trost zu sein oder zu werden? Die nächste Folie bitte. Ja, die Bestätigung der Gotteskindschaft. Auch das ist in unserem Text ja sehr deutlich verbürgt, die Verse 14 bis 16. Was für eine gewaltige Aussage steckt hier. Der Geist Gottes stellt uns hinein in eine neue Familie und bestätigt es uns immer wieder. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Kinder. Wir gehören in seine Familie. Je nach Übersetzung heißt es, ich glaube, das wurde auch eben vorgelesen, denn der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, unserem menschlichen Geist, der früher tot war, aber durch den Heiligen Geist wieder zum Leben erweckt worden ist und jetzt auch kommunizieren kann, bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Beim Lesen des Wortes Gottes kann das geschehen. Beim Hören des Wortes Gottes, im Gottesdienst, dass wir innerlich Ja und Amen zu gewissen Aussagen machen und merken, das gehört jetzt mit zu unserer neuen DNA. Das ist etwas, was uns ausmacht, was uns in Beziehung setzt zu Gott, unserem Retter, zu unserem Herrn. Und der Heilige Geist, eine seiner Aufgaben ist es, uns daran immer wieder neu zu erinnern, weil wir so vergesslich sind. Wir müssen es immer wieder neu hören. Und das ist ja manchmal auch schön zu hören. Ja? Also als Ehemann freue ich mich auch, wenn meine Frau mir öfters mal sagt, wie lieb sie mich hat und wie toll sie mich findet. Übrigens umgekehrt, die Frauen freuen sich auch, wenn wir das sagen. Wobei ich merke bei meiner Frau, ihr gefällt es noch mehr, wenn ich das auch durch Taten unter Beweis setze. Ja? Also nur immer zu sagen, Schatz, ich habe dich super lieb und sitze dann auf dem Sofa und guck Champions League, während sie vielleicht noch Wäsche zu falten hat oder so, ist nicht ganz so überzeugend. Da kann man dann vielleicht andere Wege finden, um diese Liebe zu unterstreichen. Aber wir merken, wir sind so vergesslich und auf der anderen Seite tut es uns gut, uns Dinge zusprechen zu lassen, ja, wo wir einfach sagen, wow, das ist so etwas Tolles, das brauchen wir immer wieder neu. Und zu hören, du bist Gottes Kind. Vielleicht gerade in einer angefochtenen Situation, vielleicht gerade in einer Herausforderung, wo du für dich den Eindruck hast, Gott ist so weit weg, mir bringt das Bibellesen nichts, ich habe keine Kraft, keine klaren Gedanken zum Beten und dann immer wieder daran erinnert zu werden, durch den Geist Gottes, aber vielleicht auch durch Geschwister. Du bist ein Kind Gottes und du bleibst es. In Christus bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, haben wir gehört. Neues ist geworden. Wir sind Kinder und nicht mehr Sklaven, sagt Paulus an dieser Stelle. Und die Gegenwart Gottes, des Vaters, darf jederzeit aufgesucht werden. Was ist das für ein Vorrecht? Keine Audienztermine abwarten zu müssen, sondern jederzeit in den Thronsaal Gottes hineinstürmen zu können mit dem, was uns gerade beschäftigt. Ob das tolle Sachen sind, die wir unserem himmlischen Vater sagen wollen, oder ob das Dinge sind, die uns so Not machen. Der Thronsaal Gottes ist geöffnet. Jederzeit. Und dann sagt Paulus im Grunde genommen, geht er so weit zu sagen, Wir treten, auch wenn Gott natürlich die Majestät für uns ist und wir eben davon gesprochen haben, dass wir ein Leben leben sollen, das Gott ehrt, dass wir mit dem nötigen Respekt auch leben und ihm begegnen. Und dennoch wagt es Paulus an dieser Stelle, und ich denke ganz zu Recht, seinen Briefempfängern zu sagen, und ihr dürft zu Gott sogar kommen und Abba, Vater, zu ihm sagen. Man kann das runterbrechen ins Deutsche, das Wort Papi, Papa. Ein ganz intimer Begriff. Auf diese Ebene dürfen wir sein, um uns Gott gegenüber auszudrücken und seine Hilfe, seine Gegenwart, seine Liebe zu erwarten. Die Kinder sind ja jetzt alle in der Sonntagsschule, aber ich denke, wir können uns alle noch in die Zeit zurückversetzen und hier Jugendliche. Also, was ist das für ein Gefühl? Und ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ich weiß ja nicht, wie euer Vaterbild ist, wie ihr euren Vater erlebt habt. Aber wenn man mal von dem normalen Vater ausgehen darf, den idealen Vater gibt es wahrscheinlich hier auf Erden nicht. Aber wie schön ist es einfach, zum Vater, auch zur Mutter kommen zu können und zu wissen, als kleines Kind, die Mama und Papa bringen alles in Ordnung. Ich kann hinkommen, wenn ich mir wehgetan habe oder wenn ich irgendwo ganz begeistert bin über ein Bild, das ich gemalt habe im Kindergarten, was auch immer, über die gute Note in der Schule. Und das erste Wichtige ist, hin zur Mama, hin zum Papa zu gehen, um das deutlich zu machen. Und wie viel mehr dann zu erleben, dass der Schöpfer Himmels und der Erde sich anbietet und sagt, hier bin ich. Ich bin euer Vater und ich bin der, der euch trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Wir sind Gottes Kinder. Ist das nicht Trost genug für unseren Alltag? Wenn Gottes guter Geist uns diese Tatsachen aufzeigt und auch immer wieder unter Beweis stellt, ich wünsche mir, dass es uns gelingt, dafür dankbar zu sein, für Gottes eigentlich unfassbares Geschenk, durch das uns sein Trost zukommt. Und dann noch ein letztes. Die nächste Folie bitte. Was für ein Trost, unsere Zukunft ist sicher. Wir leben in sehr unruhigen und sehr unsicheren Zeiten. Das wissen wir alle. Wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen, den Fernseher anzumachen. Aber unser letzter Vers unseres Textes hier weist uns ja noch auf etwas hin. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Nun, Paulus wusste ja, an wen er das hier schreibt. An die Christen in Rom, die unter anderen Voraussetzungen gelebt haben, als wir heute hier in Deutschland. Sie haben in Verfolgungssituationen gelebt. Es war nicht einfach, in der Gesellschaft der damaligen Zeit Christ zu sein, sich als Christ zu outen und das auch konsequent zu leben. Es hat Verfolgung mit sich gebracht. Leiden. Paulus sagt auch an anderer Stelle, das ist ganz normal. Das gehört dazu. Wir werden nicht ins Reich Gottes kommen ohne Leiden, ohne Verfolgung. Unmöglich. Und auf die eine oder andere Weise erleben wir das vielleicht auch, wo wir vielleicht ausgegrenzt werden, was auch immer. Aber das Tolle am Christsein ist, wir dürfen unser Leben in der Gegenwart von der Zukunft her definieren und leben. Aus der Ewigkeitsperspektive. Der letzte Vers unseres Textes wirft einen Blick in die Zukunft. Wir werden eins, wenn wir Kinder Gottes sind, wir werden eins Anteil an seiner Herrlichkeit erleben. Anteil haben wir heute schon, aber diese Herrlichkeit wird in Gänze offenbar werden. Dort wird unser Heil komplett sein. Heute ist es noch angreifbar, nicht im Sinne, dass es uns verloren gehen kann. Aber eben diese Versuchbarkeit, die Möglichkeit immer noch zu sündigen, krank zu werden, all diese Dinge erleben wir noch. Aber einmal, wenn wir vor Jesus stehen, wird all das weg sein. Was für eine Zeit kommt da auf uns zu? Auf die dürfen wir uns freuen, schon heute. Ein letzter Vers, mit dem ich schließen möchte, will das nochmal bestätigen. Die nächste Folie bitte. Ein Text aus dem Epheserbrief, auch von Paulus geschrieben. Da sagt er: in ihm, damit ist Christus gemeint, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier stehen nochmal zwei ganz wichtige Dinge über den Heiligen Geist drin, die passend zu unserer Stelle hier in Vers 17 sind. Wir sind mit dem Heiligen Geist, als wir zum Glauben gekommen sind, versiegelt worden. Das Siegel ist unter anderem eine Möglichkeit, Eigentum zu deklarieren. Du gehörst mir. Früher wurden Briefe, wichtige Briefe versiegelt und nur der Empfänger, der autorisiert war, durfte dieses Siegel brechen. Oder ein Briefeschreiber hat eben dann diesen Brief versiegelt mit seinem Siegel. Ein Siegelring wurde dann, wurde Wachs drüber geschüttet über den Verschluss und dann der Siegel wurde eben dann draufgedrückt. Ein ganz wichtiges Dokument, wo Autorität zum Ausdruck kommt. Besitzanspruch. Und so sagt Gott, dass er Besitz über uns nimmt, wenn er uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir gehören ihm. Und das Unterpfand unseres Erbes. Der Heilige Geist ist im Grunde genommen eine Anzahlung, eine Garantieleistung dafür, dass wir auch das vollkommene Heil erleben werden. Wir erleben das heute manchmal, dann muss man vielleicht was hinterlegen, vielleicht den Ausweis, 10 Euro, um irgendetwas als Gegenleistung zu bekommen. Und die Person, die uns vielleicht einen wichtigen Schlüssel gibt, für einen Spind im Schwimmbad zum Beispiel, muss man manchmal 10 Euro oder so hinterlegen, die weiß dann, die Person wird wiederkommen, den Schlüssel zurückbringen und bekommt die 10 Euro dann wieder. Es ist ein ganz schwacher Vergleich. Ja. Aber wir bekommen den Heiligen Geist, der in uns dauerhaft Wohnung nimmt, als eine garantierte Anzahlung, dass Gott uns deutlich macht, du darfst dir so sicher sein, dass du einmal bei mir ankommen wirst, weil ich dir heute schon diesen Heiligen Geist gebe. Ich wünsche uns, dass uns das einfach deutlich macht, wie privilegiert, wie geadelt wir sind als sündige Menschen. Plötzlich läufst du als Tempel durch die Gegend. Jetzt könnte man ein neues Fass, eine neue Predigt aufmachen, ja, an anderen Stellen im Römerbrief und Korintherbrief das eben auch dokumentiert. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wow. Sollten wir ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Nicht in Watte packen, also jetzt nicht zu Hause nur noch auf dem Sofa sitzen, dass ja nichts drankommt. Ne? Dürfen ruhig weiter Sport machen. Sport soll auch hier und da gesund sein, je nachdem, was für einen Sport man macht. Aber schon überlegen, was man mit diesem Körper anstellt, was man ihm zumutet, wie man ihn pflegt, was aus diesem Körper herausgeht an Worten, was wir mit unseren Händen machen, welche Orte wir mit unseren Füßen aufsuchen, all das ist nicht unwichtig. Im Wissen darum, dass Gottes Geist in uns wohnt. Gott ist ein Gott, der sich um dich kümmert. Unter anderem, indem er dir seinen Geist gegeben hat. Oder vielleicht, ich kenne nicht jeden von euch, indem er ihn dir gerne geben möchte, wenn du dein Leben ihm anvertraust und ihm nachfolgen möchtest. Möge Gott dich segnen. Amen.